Ship ahoy, the OJs. Das passt natürlich zu meinem heutigen Studiogast Gregor Gatscher-Riedl, Historiker und Autor aus Berchtoldsdorf. Hat vor kurzem rausgebracht sein neues Buch Alte Österreich auf hoher See, das Flottenalbum des österreichischen Lloyd. Gregor Österreich hat ja gegolten so in der Geschichte nicht als eine per se Seefahrernation. Es waren andere europäische Nationen da etwas früher dran, die Hanse schon im 12. Jahrhundert, also in Norddeutschland, die Niederländer, die Spanier, Portugiesen, Engländer natürlich sowieso, Franzosen, Italiener dann auch, aber die Österreicher waren schon auch interessiert, ein bisschen in See zu stechen, nur ein bisschen in kleinerem Rahmen. Ne?
Schau, Andi, ein Land, das Donaumonarchie geheißen hat. Das zeigt, die Ausrichtung ging eher, wenn es überhaupt nautisch war, auf die Binnenschifffahrt, und man kann auch gar keinen Vorwurf machen, denn die Habsburger etwa waren aus dem Kanton Aargau, aus dem schweizerischen Voralpenland. Also da war keine wirklich maritime Fantasie. Da war es eigentlich verwundert, denn 1382 unterstellt sich ja Triest, der Heimat- und Haupthafen des österreichischen Lloyd, und die Gründungsstadt ja freiwillig im Kampf gegen Venedig, das ja bis ins 18. Jahrhundert die dominante Macht.
Die Republik Venedig.
Ja, in Adria war also da gab die Serenissima. Man kann ja heute in der Stadt noch auf Schritt und Tritt die Macht und die wirtschaftliche Potenz.
Genau, Korfu gehört die Ionischen Inseln.
Weit hinunter. Ja. Und eigentlich hat Österreich da bis ins 17., 18. Jahrhundert überhaupt keine Fantasie entwickelt. Mhm. Leopold I. ist es, der zaghafte Schritte unternimmt.
Das war der Vater von der Maria Theresia?
Nein, der Leopold I. war der Türkenbeutel, wie wir ihn nennen. Im Wiener Umland, der sozusagen 1683
mit mehr Glück als Verstand
durch die Türken Belagern gekommen ist. Der hat eine erste Fantasie, der war auch in Dresden, hat sich das einmal vor Ort angeschaut, und nach ihm ist es Karl VI., der Vater der Maria Theresia, der sagt, ja, da muss man was tun, da muss man etwas machen. Es ist auch die Zeit des Merkantilismus, wo man beginnt, die Seefahrt auch wirtschaftlich für sich zu entdecken, im Staatsgefüge einzubauen, und Karl VI., Carlo Sisto, wie er in Italien genannt wird bis heute, hat einen großen Vorzug gehabt und einen ganz anderen Zugang. Er war ja ein spanischer Habsburger, das bedeutet, er war eigentlich mit dem Thema Marine, durch die Armada, durch die spanischen
Überseebesitzungen. Die waren das Schifffahren schon gewohnt, ja?
Ja, natürlich. Und da war ihm sozusagen von klein auf eigentlich die Bedeutung dieser Schifffahrt bewusst. Und der war derjenige, der eben im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts begonnen hat, für die österreichischen Adria-Besitzungen, für die österreichische Schifffahrt in der Adria, nämlich die militärische, also im Sinne einer Kriegsmarine, als auch die Handelsschifffahrt, eine gewisse Fantasie zu entwickeln. Mhm. Und er lässt 1719, also vor gut 300 Jahren, ein Freihandelsprivileg für Triest und Fiume, das heutige Rijeka, und er nimmt damit auch den Kampf mit Venedig auf, indem er sagt, also wir als Österreicher fahren auch unter rot-weiß-roter Flagge jetzt in der Adria, zunächst in bescheidenem Ausmaß. Auf der anderen Seite muss man sagen, Venedig hat natürlich damals lag schon in den letzten Zuckungen. Also da war von der einstigen reichen Gewürzmetropole an sich keine Spur mehr. Und vor allem, der Zeitpunkt ist auch nicht ganz zufällig gewählt, weil sich mit der Niederringung der Türkengefahr, eben Türkenbeutel, Leopold I., sich das östliche Mittelmeer gefahrlos befahren ließ, ohne dass man Angst haben musste. Man denke noch an die Seeschlacht von Lepanto beispielsweise, wo hier Flotten aufeinander prallen, wo es zu Blutvergießen kommt. Und das war eben im Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts einfach nicht mehr der Fall.
Die Österreicher haben ja auch mit Donauflottilien gegen die Türken gekämpft.
Ja, natürlich. Ja. Also das Wasser war immer ein Schauplatz, aber wie gesagt, die Donaumonarchie hat auch ihre Besitzungen, ihre ganze Expansion eigentlich in Richtung Südosten, also entlang der Donau, hat sich das abgespielt und hat sich entwickelt. Der Süden und damit die Adria, damit das Meer, das beginnt sich, wie gesagt, erst sehr, sehr viel später mit entsprechendem Leben zu füllen.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Österreich nie eine wirkliche Kolonialmacht geworden ist, wie Großbritannien, Frankreich und alle anderen und die Niederlande, weil wir haben eigentlich bis auf eine Insel, glaube ich, westlich von Indien, haben wir eigentlich nie was besessen.
Ne? Es hat sich nie abgespielt, eben weil die Voraussetzung im Sinne einer leistungsfähigen Kriegsmarine gefehlt hat. Zaghafte Versuche, auch Gründung einer ostindischen Kompanie, gemeinsam mit dem damals noch vor der österreichischen Holland, die haben sich eigentlich, wo man Know-how absaugen wollte und dieses Interesse eben für die Gründung einer internationalen Handelskette, daher auch dieser zaghafte Versuch der Kolonialisierung einer Insel, das ist aber alles im Sand verlaufen. Da hat auch letztlich das Interesse gefehlt und auch der Umstand, dass man das sehr, sehr lange und sehr, sehr viel hineinfinanzieren muss, bis man man halt da tragfähige Ergebnisse sieht und darum ist das alles eigentlich als Abenteuerei nach wenigen Jahren bereits gescheitert.
Aber die österreichische Schifffahrtsgesellschaft, eben der österreichische Lloyd, hat eine Zeit lang dann als eine der größten Gesellschaften auf dem Meer der Welt gegolten. Ja, also war sicher, glaube ich, unter den Top 5 oder 6.
Ja, der österreichische Lloyd war, und das verwundert eigentlich angesichts dieser Vorgeschichte, am Ende des 19. Jahrhunderts die größte Gesellschaft, nicht nur in der Adria, sondern auch im gesamten Mittelmeer und war unter den bedeutendsten Schifffahrtsgesellschaften der
Unglaublich.
Welt. Ist nämlich auch nicht nur im Mittelmeer gefahren, das war zwar, und auch die Adria speziell, das war quasi, das waren die Heimatgewässer, aber die Lloyd-Dienste haben sich spätestens mit der Eröffnung des Suezkanals 1861, wo auch der Lloyd ganz wesentlich über einen Hauptfinanzier daran beteiligt war, man denke auch an den Lloyd, zumindest mittelbar verbundenen Negrelli, als Konstrukteur dieses Durchstichs zwischen eben dem Roten Meer und dem Mittelmeer. Da geht für den Lloyd eigentlich die wirklich große internationale Perspektive auf. Ja.
Und weil natürlich Österreich immer schon ein sehr föderalistischer Staat war also die Dienstsprache auf den Schiffen des österreichischen Lloyd war also nicht burgenländisch, auch nicht vorarlbergerisch, auch nicht tirolerisch, sondern
italienisch.
Italiano.
Navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore. Ci fermiamo sulla riva, gente che va, sguarda l'orizzonte se ne va, gente di mare, portandoci pensiero alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove più gente lontana.
uns das letzte Jahr vergessen und fahr mit mir ins Meer. Lass uns das letzte Jahr vergessen und fahr mit mir ins Meer. Lass uns das letzte Jahr vergessen und fahr mit mir ins Meer. Lass uns das letzte Jahr vergessen und fahr mit mir ans Meer.
Lass uns das